Deutschlandfunk Interview.
Der russische Angriff auf die Ukraine, der wird von den allermeisten Menschen in Deutschland abgelehnt. Allerdings gibt es auch einige Unterstützung für diesen Angriffskrieg von Wladimir Putin. Ein Zeichen dafür war möglicherweise am Wochenende in Bonn zu beobachten. Da sind mehrere hundert Autos mit russischen Flaggen durch die Innenstadt gefahren. Es ging dann zu einem Friedhof und es ging dort ganz offensichtlich um eine Pro-Russland-Demonstration. Alles im Zusammenhang mit dem Überfall Russlands auf die Ukraine. Gwendolin Sasse ist Osteuropa-Expertin, genauer gesagt wissenschaftliche Direktorin am Zentrum für Osteuropa und internationale Studien in Berlin. Schönen guten Morgen, Frau Sasse.
Guten Morgen.
Frau Sasse, was ist Ihre Schlussfolgerung? Was für eine Demonstration war das?
Ja, wie Sie eben gesagt haben, es war eine russlandfreundliche Demonstration. Es wurden Fahnen geschwenkt, es wurden auch Statements abgegeben, die den Krieg Putins unterstützen. Aber man muss auch betonen, dass es sich hier um mehrere hundert Protestierende handelt, während jede Woche große Anti-Putin-Demonstrationen stattfinden gegen den Krieg. Und auch dabei ist die russische Community sehr stark vertreten. Also man muss es trotzdem im Verhältnis sehen.
Also eine kleine Minderheit. Dennoch, sie ist sichtbar geworden, diese Minderheit, bei dieser Demonstration. Was ist das für eine Community? Was sind das für Menschen?
Ja, wir sprechen häufig von der russischen Community in Deutschland, aber wir müssen ganz klar sehen, dass das keine homogene Gruppe von ethnischen Russen und Russinnen ist. Es ist eine multinationale Gruppe und überhaupt ist es generell auch in der Migrationsforschung, sagen wir das immer wieder, problematisch, von migrantischen Gruppen auszugehen, als wären sie wirklich homogen. Hier ist es eine sogenannte Gruppe von russischsprachigen Spätaussiedlern aus der Zeit um den Zusammenbruch der Sowjetunion. Es gehören auch jüdische Kontingentflüchtlinge aus dieser Zeit hinzu und auch russischsprachige Migranten und Migrantinnen, die seitdem, insbesondere in den letzten 10 Jahren, aus entweder wirtschaftlichen oder politischen Gründen nach Deutschland gekommen sind. Es ist eine große Gruppe, ungefähr 3 bis 3,5 Millionen, wird immer gesagt. Man kann das ganz schwierig genau beziffern. Und Sprache, die russische Sprache, ist ein verbindendes Charakteristikum, aber daraus ergibt sich keine homogene Identität.
Was ist es denn, was diese Menschen zu Wladimir Putin hinzieht, beziehungsweise was diese Gruppe dazu bringt, diesen Krieg zu unterstützen?
Ich würde erst einmal nochmal betonen, dass es wirklich nicht eine geschlossene Gruppe ist, die sich jetzt hinter Putin oder hinter diesen Krieg stellt. Aber es gibt eine Polarisierung und wir nehmen sie jetzt stärker wahr. Und das kann sich in den nächsten Wochen und Monaten je nach Kriegsgeschehen auch verstärken. Das heißt, wir nehmen jetzt also auch die politische Orientierung einiger russischsprachiger Menschen und Menschen in Deutschland stärker wahr. Und diese Haltung speist sich zum einen aus dem Medienkonsum. Russische Staatsmedien sind durchaus prominent unter russischsprachigen Menschen in Deutschland. Es ist mitunter nicht die einzige Informationsquelle, aber es gibt bei uns auch diese parallelen Informationsräume.
Zum Beispiel?
Also es speist sich insbesondere diese Polarisierung aus der Nutzung der russischen Staatsmedien, der Fernsehsender Russlands, die man unter anderem wegen des Unterhaltungsprogramms anschaut, aber dann auch schon seit Jahren inzwischen die russische Staatspropaganda direkt konsumiert. Es geht also bei den russischsprachigen Menschen weniger um die bei uns häufig diskutierten Medien wie RT Deutschland, sondern direkt um die russischen Staatsmedien, die bei uns zum sind.
Wie viel Energien steckt Russland denn da hinein, solche Menschen mit solchen Nachrichten zu bedienen bzw. zu versorgen bzw. solche Nachrichten sozusagen zu verbreiten, nicht nur bei uns in Deutschland, sondern in vielen anderen Ländern auch?
Das nutzt Russland ganz gezielt. Es gibt auch immer wieder ganz gezielte Versuche, Desinformationen zu streuen. Und das Milieu verbindet sich dann auch mit einem rechten politischen Milieu in Deutschland. Auch unter den russischsprachigen Menschen ist, obwohl sie hauptsächlich über die Jahre und Jahrzehnte inzwischen die CDU gewählt haben, auch eine starke Präsenz von AfD-Wählerinnen. Und es verbindet sich auch in der letzten letzten Zeit auch mit Querdenkern und derartigen Mustern im Denken und auch im politischen Handeln. Und Russland streut auch ganz bewusst Informationen über die Russlandfeindlichkeit in Deutschland und das Schutzbedürfnis, was russischsprachige Menschen empfinden. Deshalb muss man auch bei der Berichterstattung sehr vorsichtig vorgehen. Wir erinnern uns an den Fall, sogenannten Fall Lisa aus 2016, wo aus einem vermissten Fall eine direkte Anklage auch der russischen Regierung gegenüber Deutschland wurde, dass es sich hier um einen Übergriff von Flüchtlingen auf ein 13-jähriges Mädchen handelte. Und es stellte sich hinterher heraus, das stimmte überhaupt nicht. Aber auch dieser Begriff ist dennoch, glaube ich, auch in unserem öffentlichen Diskurs noch so besetzt. Und ich weiß gar nicht, wie viele Leute genau den Hintergrund noch erinnern. Aber das ist zum Beispiel ein Beispiel dafür, wie Desinformation gestreut werden kann, aufgebaut werden kann und sich festsetzt.
Wie sehr werden solche Falschinformationen, wie sehr wird solche Propaganda denn dann tatsächlich gestreut, auch über diese Gruppe, oder Sie haben schon mehrfach gesagt, über Gruppe sollte man eigentlich gar nicht sprechen, sondern wie sehr verfängt die auch bei Menschen, die eigentlich bislang gar nichts mit Russland zu tun gehabt haben, die auch keinen russischsprachigen Hintergrund haben, die da sozusagen gar kein Gepäck mitbringen. Wie sehr verfängt solche Propaganda bei solchen Menschen?
Darum geht es eigentlich, denn wir haben schon gesagt, einige russischsprachige Menschen verfolgen direkt die Staatsmedien. Das heißt, da ist es wirklich die direkte Staatspropaganda, die sie konsumieren. Mitunter macht sie das auch, wie wir aus der Forschung wissen, besonders skeptisch allen Quellen gegenüber, also auch den deutschen Quellen. Aber dann ist es noch einmal anders gelagert für diejenigen, die gar nicht Russisch sprechen. Also bei Desinformation geht es genau darum, auch in der Mitte der Gesellschaft diese Zweifel zu säen.
Dann haben wir also Menschen, die einen russischen Hintergrund haben, die sich möglicherweise zu solchen Informationen hingezogen fühlen. Sie haben aber auch schon gesagt, es gibt auf den vielen, vielen Antikriegsdemonstrationen, die wir in den letzten Wochen gesehen haben, natürlich auch jede Menge Menschen mit russischsprachigem Hintergrund. Kann man dann sagen, in dieser Gruppe der russischstämmigen Menschen bei uns in Deutschland, in dieser großen Gruppe, gibt es da gerade jede Menge Konflikte rund um diesen Krieg?
Ja, die gibt es und die kommen jetzt auch offen zutage und wie gesagt, engagieren sich viele Russischsprachige ganz prominent in der Flüchtlingshilfe, sammeln Spenden, setzen auch bewusst ihre Sprache ein, um zu helfen, denn viele Ukrainer, Ukrainerinnen sprechen neben Ukrainisch ja auch Russisch. Das heißt, das ist ein ganz wichtiges Engagement, aber darüber hinaus gehen jetzt auch Risse nicht nur durch die Community, die man jetzt stärker sieht, diese Risse, sie gehen auch durch einzelne Familien. Es ist auch eine Generationenfrage, es ist auch eine Frage, wann Menschen hier in Deutschland ankamen, wie lange sie hier schon sind. Das lässt sich nicht ganz direkt sagen, dieses Profil ist eher empfänglich für die Nachrichten aus Russland. Aber es werden jetzt diese Risse in dieser Community deutlich, sowohl unter russischsprachigen Menschen, die also auch Russisch als ihre Muttersprache oder ursprüngliche Muttersprache hatten. Aber dann ist es eben auch eine diverse Community, zu der auch Menschen gehören, die Russisch noch als das Russische eine Lingua Franca ist, aber es ist nicht unbedingt ihre Muttersprache. Und jetzt werden sowohl in dieser großen, in Anführungszeichen migrantischen Gruppe Risse sichtbar, als auch wirklich in Familien, sowohl in Familien hier vor Ort, als auch dann in der Verbindung zu Familienmitgliedern, die noch in osteuropäischen Ländern, unter anderem in Russland, sind.
Die Folgen russischer Desinformation auch hier bei uns in Deutschland. Das war Gwendolyn Sasse, die wissenschaftliche Direktorin am Zentrum für Osteuropa und internationale Studien in Berlin. Frau Sasse, ich danke Ihnen vielmals für Ihre Zeit heute Morgen.
Vielen Dank.